Bei Anruf
Wein.
Der Weinfreunde-Podcast.
Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. In unserer heutigen Folge widmen sich Michael und ich einem Thema, das perfekt in die Vorweihnachtszeit passt. Weinlegenden und Ikonen. Jene großen Namen, die seit Jahrzehnten für Stil, Herkunft und herausragende Qualität stehen. Wir sprechen darüber, was eine Legende eigentlich ausmacht, warum manche Weine Kultstatus erreichen und andere einfach nur exzellent sind. Und wie viel Mythos im Glas überhaupt mitschwingt. Mit Blick auf den kommenden Wunschzettel reisen wir für alle Weinliebhaber vom Burgund über das Bordeaux bis nach Italien und weiter nach Übersee. Apropos Weinliebhaber, wer noch tiefer ins Thema Wein einsteigen möchte, kann das demnächst wieder mit einem meiner WSET Level 1 Kurse, zum Beispiel im Kölner Weinkeller. Alle Infos dazu auf weinlakai.de. Zudem erhaltet ihr von Michael und mir im Hörgenuss konkrete Weinempfehlungen für die Feiertage auf die Ohren. Einfach mal auf weinfreunde.de nach dem Bonusprogramm Weinfreunde Plus Ausschau halten. Und wie immer, bitte abonniert und bewertet bei Anruf Wein auf den Podcast-Plattformen. Danke. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
Hallo, mein lieber Tobias, da bin ich wieder, dein
Hallo, Tag,
geschätzter Wein- und Podcast-Kumpan.
Ja.
Weißt du eigentlich, dass wir heute, also jetzt, die 123. Folge von Bei Anruf Wein angehen?
Ja, okay.
Das ist jetzt zwar keine richtig runde Zahl oder Schnapszahl, aber dieses 1, 2, 3 finde ich trotzdem erwähnenswert, oder was meinst du?
Ja, das stimmt. Und erstmal hallo Michael, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber 1, 2, 3, das bringt mich jetzt spontan dieses 1, 2, 3, du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Ja, oder wie war das?
Ja, ja, ja. Auf jeden Fall erinnere ich mich noch an das Plop, das heißt Stopp.
Ja, okay, dann mache ich jetzt auch mal direkt den Plop. Um dich dann aber direkt auch wieder einzufangen, ne? Weil ich weiß ja, wo das wieder endet, wenn man dir zu viel Leine lässt. Ja, also daher nochmal bitte, du mein, wie hast du es gerade gesagt, Wein- und Podcast-Kumpan, worum geht es genau in unserer heutigen Folge? Das wollen wir erklären und zwar jetzt ein bisschen seriöser, denn erster Advent liegt hinter uns, ne? Man ist so langsam in die Vorweihnachtszeit und Stimmung auch eingetaucht, da wollen wir jetzt doch mal eine wirklich richtig gute Folge nochmal abliefern.
Ja, und Vorweihnachtszeit, das ist auch wirklich ein gutes Stichwort. Hast du denn schon deinen Wunschzettel geschrieben? Ja, also nee. Da gehört nämlich mindestens einer der Namen drauf, die wir heute erwähnen. Nur mal so als Erinnerung.
Ja, das ist richtig.
Geschätzte und vorweihnachtlich gestimmte Zuhörerinnen und Zuhörer, heute geht es um sogenannte Weinlegenden, also um besonders bekannte Weine aus aller Welt, die man als Otto Normalgenießer und Otto Normalgenießerin eher selten ins Glas bekommt.
Ja, sehr schön. Jetzt hast du es auf die Zielgerade geschafft und auch um die Kurve getragen sozusagen. Ne? Weinlegenden, das ist unser Thema. Ich finde den Begriff Legende zwar so ein bisschen schwierig, ne? Weil wo fängt das wirklich an? Denn am Ende des Tages muss man eigentlich dann auch auf den konkreten Jahrgang schauen.
Ja.
Das macht dann häufig auch erst einen einzelnen Wein, einen einzelnen Jahrgang wirklich legendär. Aber wir wollen es jetzt nicht zu kompliziert machen, weil es natürlich schon gewisse Weingüter weltweit eigentlich gibt, die ja wirklich diesen legendären Ruf haben und das auch nicht erst seit kurzer Zeit. Und ja, deswegen finde ich deinen Hinweis auf die Wunschliste, auf den Wunschzettel eigentlich ziemlich gut, ziemlich richtig. Denn günstig wird das auf keinen Fall. Ne? Also es könnte selbst so einen weihnachtlichen Wunschzettel sprengen. Ne? Da kommen also locker schon mal dreistellige Preisangaben vor. Das ist dann eigentlich schon fast günstig. Denn es wird dann auch schnell vierstellig, pro Flasche wohlgemerkt. Und das ist dann natürlich tatsächlich nicht jedermanns und auch nicht jeder Fraus Fall.
Ja, so geht es mir dann auch. So ist es halt. Und um jetzt auch mal direkt ein Geständnis abzulegen an Beginn dieser Folge von diesen Legenden, ja, über die wir gleich reden werden, habe ich bislang einfach nur wenige im Glas gehabt. Leider, muss man ja sagen. Denn tatsächlich, das ist nicht meine Preisklasse. Ja. Wir haben ja schon vor kurzem eine Folge über Premiumweine gemacht und darüber, wie sich Preis und Qualität bis zu einem gewissen Punkt auch bedingen. Doch irgendwann wird dieses Preis-Genuss-Verhältnis eben irrational und da bin ich dann meistens raus.
Ja, genau. Du sprichst unsere Folge 121 an, also 121 ist noch nicht so lange her, ne? Die trug den Titel oder trägt den Titel von Billig bis Burgund, ne? Und ja, das Thema scheint die Leute ja tatsächlich zu interessieren. Wir haben darüber ja schon gesprochen. Das war jetzt die Folge mit den allermeisten Downloads in den ersten Tagen ever, muss man sagen, in Sachen bei Anruf Wein. Ne, das, ja, das bewegt einfach die Gemüter. Ne? Man hat generell immer so das Gefühl, ja, ich muss nochmal drüber nachdenken, ob ich nicht vielleicht zu viel für meinen Weineinkauf bezahle oder vielleicht doch auch ein bisschen mehr ausgeben sollte. Und ja, da sage ich mal, überhaupt das Stichwort Burgund auf den Tisch zu legen, ne, ist auch heute ein wunderbarer Start, um in das Thema Weinlegenden einzusteigen. Denn teuer ist es da schon mal auf jeden Fall. Und legendär wird es da dann auch schnell. Also deswegen, lass uns doch mal über das Burgund sprechen, oder?
Ja, gleich. Vorab möchte ich noch was erklären. also was Allgemeineres loswerden. Es ist nämlich kein Zufall, dass du bei Weinlegenden sofort auf Frankreich kommst. Ja, also wie bestimmt viele von uns, die jetzt da irgendwie mitgerätselt haben. Denn seit Jahrzehnten bleibt eines in den internationalen Statistiken zum Wein immer gleich. Ja, Frankreich steht stets an Platz 1, wenn es um die Preise geht, die man für die Weine erzielt. Ja, also ja. Andere Länder wie Italien oder erst recht Spanien mögen mehr Wein erzeugen. Ja? Mhm. Der meiste Schotter jedoch, der bleibt bei unserem Nachbar, den Franzosen, hängen. So ist das.
Ja, und, gute das, Unterscheidung. Ja,
genau. Ja, und das liegt am exzellenten Ruf gleich mehrerer Weinregionen Frankreichs. Also jetzt mal vorbildlich alphabetisch Bordeaux, Burgund, Champagne, um nur mal so einzusteigen, das sind eben in der Weinwelt nach wie vor richtige Schwergewichte. So, und jetzt kannst du endlich auf Romane Conti zu sprechen kommen, was du doch die ganze Zeit schon vorhattest, ne?
Naja, ich wollte dir eigentlich die Steilvorlage in Richtung Burgund geben. Jetzt schaufelst du mir das wieder zurück. Okay, danke schön. Und ja, natürlich, ne, wenn man über Burgund, wenn man über legendäre Weingüter spricht, dann muss der Name Romane Conti einfach fallen. Ne? Name des Weinguts, aber auch Name einer wirklich winzigen Monopollage in Vosne-Romanée an der Côte de Nuits. Ne? Und ja, da geht dann eigentlich nichts drüber. Also das ist eine Lage, die auch im Alleinbesitz von diesem Weingut Romane Conti sich befindet. Das heißt, auf dieser Flasche Wein steht dann auch drauf Romane Conti, Romane Conti. Ne? Und das sind so Weine, die kosten erstens schon deutlich vierstellig, aber zum anderen sind sie dann trotzdem immer noch so rar und so begehrt, dass man selbst, wenn man das Geld hätte, großes Glück haben muss, da überhaupt ranzukommen. Also es ist wirklich verrückt. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Ich war schon mal auf einer Romane Conti Probe. Ne? Das kann man sich dann mal so als Once-in-a-Lifetime-Geschichte leisten. Man muss sich ja nicht eine ganze Flasche dann dafür kaufen. Diese Flaschen werden nach so einer Probe vernichtet. Die müssen vernichtet werden. Das ist Vorgabe von dem Weingut, einfach weil ja die gefälscht werden könnten, andere Weine reingefüllt werden können. Also auch ein Wahnsinnsding. Und ne, wenn wir diese Lage Romane Conti nennen, dann lassen wir schon wieder andere legendäre Lagen eigentlich völlig zu Unrecht außen vor. Nämlich sowas wie La Tache oder Richebourg. Ne? Das ist auch total legendär, selbst wenn das ja dann teilweise Lagen sind, die auch von anderen Domains genutzt werden, die da auch Parzellen haben. Aber allein Burgundweine aus diesen Lagen sind für sich schon legendär. Und da muss ich jetzt gerade dran denken, ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es gibt so ein super, super cooles Zitat. Ja? Wer einen guten Pinot Noir von der Côte de Nuits trinken will, kann das für unter 100. Wer einen großen Pinot Noir trinken will, für unter 1000. Wer allerdings einen Pinot Noir in Perfektion trinken will, der kauft einen Romane Conti. Ja, und das finde ich sehr schön ausgedrückt und sagt, finde ich, alles aus.
Klar, und heißt ja im Umkehrschluss, Perfektion ist im Burgund unter 1000 Euro nicht zu haben.
Ja, okay. Naja.
Ist ja auch irgendwie eine rhetorische Frage, ja, im Burgund, ja. Und snobistisch obendrein. Lassen wir das mal, denn schließlich gibt es ja auch noch andere Weingüter im Burgund, die exzellenten Wein aus Grand Cru und sogar aus Monopollagen machen.
Ja.
Ich denke da nur an die Domaine Fevelet in Nuits-Saint-Georges,
oh ja.
Und von der wir einige Weine auch bei uns im Shop haben, möchte ich mal sagen. Ja, darf ich hier nicht vergessen. Die haben jetzt vielleicht nicht alle Legendenstatus, so wie wir es gerade besprechen. Aber das Weingut Pfefferle selbst hat sicherlich Kultstatus, sage ich jetzt mal. Ne? Und einige Weine von hier sind auch für mich guten Gewissens bezahlbar. Auch nochmal ein wichtiger Hinweis für die Wunschliste. Ja. Denn generell ist das Burgund ja klein, aber oho, was den Preis dann betrifft, aber immer noch ungeheuer angesagt. Und deshalb kann ich euch auch nur empfehlen, hört doch nochmal in die Burgund-Folge von bei Anruf Wein rein. Das lohnt sich allemal. Und kostet nichts.
Ja, genau. Und wo du jetzt gerade Pfefferle erwähnt hast, ne, wir haben ja noch unseren kleinen Podcast Hörgenuss im Rahmen des Bonusprogramms von weinfreunde.de, Weinfreunde Plus. Da schaut mal bei eurem Kundenkonto vorbei auf der Weinfreunde-Seite, dann findet ihr sicherlich auch Weinfreunde Plus und unseren Hörgenuss. Da haben wir nämlich jetzt für die Feiertage Weine ganz konkret empfohlen für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da, und darauf will ich hinaus, habe ich mir auch einen Wein von der Domaine Pfefferle rausgesucht, den es bei euch im Shop gibt. La Framboisier heißt der, tatsächlich auch eine Monopollage, und der ist bezahlbarer, als man denkt. Und vor allem auch ein, also ja, muss ich wirklich sagen, selbst bei diesem Preis ein enorm gutes Preis-Genuss-Verhältnis, sollte man sich unbedingt mal ja, in den, wie hast du gesagt, auf den Wunschzettel schreiben.
Ne? Ja, ja.
Aber ernsthaft, lass uns jetzt mal nicht so auf dem Thema Geld rumreiten. Dafür war ja eigentlich so unsere Premium-Weinfolge da. Ne? Mhm. Du bist immer noch nicht so richtig im Wunschzettel-Modus angekommen, muss ich jetzt einfach mal feststellen. Lass uns doch jetzt einfach mal ins Bordeaux wechseln. Also nicht, dass es da jetzt auf einmal viel günstiger wird. Ach, jetzt habe ich schon wieder den Preis erwähnt. Nee, da gibt es nämlich einfach auch noch jede Menge Weinlegenden zu bestaunen. Ja, und klar, da gibt es Namen, die hat bestimmt der ein oder andere schon gehört.
Ja, ja, die großen Namen. Mhm. Also damit meinst du jetzt bestimmt die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Und es kann ja jetzt sein, dass ich so ein bisschen zu viel auf dieser Geldschiene da war. Ich bin schließlich auch kein Krösus. Doch jetzt, ne, wenn du mir das Stichwort sozusagen reinschiebst, habe ich so den Verdacht, dass du sehr auf die klassische Nomenklatura schaust. Also im Bordeaux-Fall eben auf die fünf Weingüter, die seit 1855 als Premier Grand Cru Classé eingestuft werden und eben deshalb Weinlegenden sind. Oder? Ich hoffe, du hast jetzt das Fragezeichen gehört. Also, was ist mit Château Lafite Rothschild, Château Latour, Château Margaux, Château Mouton Rothschild und Château Aubryon?
Ja, klar, natürlich. Du versuchst mich jetzt irgendwie so auf das konservative Gleis zu stellen. Aber natürlich müssen wir über die sprechen. Aber es gibt, um das direkt schon mal vorab loszuwerden, auch noch viele andere in Bordeaux, die legendären Status innehaben. Denk nur an Château Petrus aus Pomerol. Ist überhaupt nicht in dieser Klassifikation. Ne, da gibt es dann auch noch so ein Weingut, Le Pin beispielsweise, also P-I-N geschrieben, auch unwahrscheinliche Weinlegende, auch kaum bezahlbar. Aber klar, ne, wir müssen über Premier Grand Cru Classé sprechen. Ne? Und by the way, 1855 hin oder her, das von dir erwähnte Château Mouton Rothschild wurde ja erst 1973 in diesen exklusiven Club aufgenommen. Da kann man einfach mal in unsere Bordeaux-Folge reinhören oder in die Bordeaux-Folge, muss ich ja sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher davon wir es erwähnen, aber die lohnen sich sowieso alle. Da dröseln wir das ein bisschen auf. Ne? Also wir machen es jetzt mal an was ganz Banalem fest. Mhm. Diese Weine werden ja auch Jahr für Jahr wieder von internationalen Weinkritikern neu bewertet. Mhm. Ne? Die haben ja nicht einfach ihr Legendenstatus und behalten den einfach automatisch. Diese Weingüter liefern nach wie vor, ich sage jetzt mal, seit 1855 immer wieder ab. Ja, das ist einfach so. Also zumindest bei Château Lafite Rothschild und Château Aubryon. Da waren wir ja sogar auch schon mal. Ja. Wir haben ja sogar schon mal zusammen Wein verkostet. Ja, das waren jetzt zwar nicht irgendwie ne, die Exemplare aus gereifteren Jahrgängen oder so, aber ich sag jetzt mal ganz bescheiden, schlecht war das jetzt nicht, ne, was wir da im Glas hatten, oder?
Nee, da bin ich bei dir, keinesfalls. Ne? Und es war aber eben nicht so ein Wein wie der Château Lafite Rothschild Premier Cru, ja, 2018 mit, Achtung, 100 Parker-Punkten und 99 Punkten von James Sucklin, den man in den kommenden Jahren ja auf keinen Fall aufmachen sollte. Der sollte noch schön liegen bleiben, aber der schon heute bei uns im Weinfreunde-Shop ja 1200 Euro kostet. Und
ja, herzlichen Glückwunsch.
Da muss ich wieder sagen, den hatte ich jetzt definitiv auch noch nicht im Glas. Du?
Hä? Nö, hatte ich nicht, aber jetzt muss ich tatsächlich, wie heißt das heute, so ein bisschen flexen, ja, weil ich habe tatsächlich von Chateau Lafite Rothschild noch ein Fläschchen 1996er im Keller. Mhm. Ich bin mir recht sicher, dass der auch 100 Punkte hat. Und ich hatte zwei Flaschen davon und mit der war ich vor vielen Jahren bei so einer Art Bring Your Own Bottle Lafite Rothschild Vertikale.
Oh. Ne?
Das ziemlich dekadent und da musste jeder halt einen Jahrgang mitbringen. Und ja, das war natürlich schon so eine Art, wie soll ich sagen, religiöses Erlebnis eigentlich.
Ui, ja? Ui.
Da lässt du dich natürlich auch beeindrucken und dann ist man bestimmt auch ein bisschen geblendet.
Ja.
Aber dass wir an dem Abend wirklich absolute Spitzenweine im Glas hatten, das war zweifellos der Fall. Doch ja, man muss es dann auch wieder relativieren. Ähnlich gute Kritikerbewertungen im Bordeaux gibt es natürlich auch für Weine, die deutlich weniger Geld kosten. Mhm. Ne? Wir kommen von diesem Geldthema irgendwie nicht los, aber klar, es ist natürlich auch immer wieder so eine Benchmark. Ne? Aber lass uns einfach mal versuchen, so ein Learning da jetzt auch rauszuziehen. Ne? Um überhaupt zu verstehen, was ist denn eine Legende? Und da würde ich schon sagen, Grundanforderung ist eigentlich, dass diese Weine über viele, viele, viele Jahrgänge hinweg einfach deutlich überdurchschnittliche Qualität abliefern.
Mhm,
ja.
Mhm.
Und ja, da hilft es natürlich bei diesen 1855 klassifizierten Weinen. Da sprechen wir halt nicht über viele, viele Jahrgänge, auch nicht über viele, viele Jahrzehnte, sondern schon über Jahrhunderte.
Mhm.
Und das ist dann ja wirklich, glaube ich, der Beweis, dass das nicht von ungefähr kommt. Ne? Und ja, ich sag mal so, generell sprechen wir davon, dass eigentlich jedes Jahr mindestens 95 Punkte von angesehenen Weinkritikern aufgerufen werden müssen, damit das dann auch nachhaltig diesen Effekt hat.
Ja. Du hast jetzt eben so schöne Stichworte geliefert, ne? Religiöses Erlebnis oder geblendet oder verblendet wäre vielleicht dann besser. Deshalb lass mich darauf nochmal zurückkommen, denn zu so einer Legende gehört ja eigentlich auch dazu, man muss daran glauben. Ja, man muss jetzt nicht nur schmecken und die Punkte sehen, man muss einfach auch daran glauben. Und da sage ich jetzt als bekennender Atheist ohne konfessionelle Bindung, aber mit Blick auf die Kirchenhistorie, so genau geht es ja dann mit den Legenden. Das sind ja eigentlich Geschichten um Heilige drumherum. Ja, die erzählen, was diese Person alles erlebt, geleistet, erlitten hat. Und das sind halt Legenden im ursprünglichen Sinne. Und ja, so eine Geschichte wäre dann eben die 1855er Klassifikation. Okay, mit einer Ausnahme jetzt von 73, ne?
Ja, ja.
Das wäre diese Klassifikation im Medoc und das passt dann da rein. Aber pass auf, ich habe jetzt noch etwas, was das toppt. Also, aufgepasst. Welche Weinlegende verbindest du, lieber Tobias, mit den Philosophen Michel de Montaigne und Michel Serre sowie dem US-amerikanischen Gründervater Thomas Jefferson und der Klassifikation Premier Grand Cru Classé Supérieur.
Ja, okay, ja, gut, dass der Zusatz jetzt noch kam.
Ja, ja.
Deine beiden Philosophen, die haben mir jetzt schon mal nicht weitergeholfen. Thomas Jefferson jetzt auch nur so bedingt, wobei ich zumindest weiß, dass der totale Weinnerd war und auch einige Jahre ja in Frankreich gelebt hat. Ich glaube, war der nicht Botschafter
Keine
Ahnung. Der war wirklich echter Weinliebhaber und da gibt es ja dann noch diese angeblichen Jefferson-Flaschen, die sich dann aber als Fälschung rausgestellt haben.
Genau.
Ganz anderes Thema, aber du hast mir einen ganz wichtigen Begriff genannt, nämlich nicht nur einfach Premier Grand Cru Classé, sondern Premier Grand Cru Classé Supérieur.
Ja.
Und da kann es eben nur einen geben, ne? Und das ist auch kein Rotwein, wir sprechen nämlich über Château d'Yquem.
Ja.
Ja. Und die Süßweine aus dem Sauternes. Ja, und Château d'Yquem muss man unbedingt zu den Legenden rechnen. Deswegen danke, dass du an den noch gedacht hast.
Ja, habe ich jetzt nur gemacht, weil das endlich mal eine Legende ist, die ich schon tatsächlich im Glas hatte, sogar mehrfach. Und jedes Mal, was religiöses Erlebnis darf ich jetzt nicht sagen, ne? Und jedes Mal war das wirklich etwas Außergewöhnliches, Einmaliges und auch Unvergessliches.
Ja. Ja, siehst du, und plötzlich denkt Michael gar nicht mehr ans Geld, ne? Nur weil jetzt irgendwie für dich Château d'Yquem plötzlich wirklich die Ikone schlechthin ist, ne? Denn ich sag mal so, für so einen gereiften Chateau d'Yquem, da legt man dann jetzt auch ein ganz schönes Sümmchen auf den Tisch, vor allem, weil man ja auch bedenken muss, die werden ja meistens nur in der halben Flasche dann serviert.
Ja, das macht es günstiger, ne, muss man dazu sagen. Aber ich bin jetzt natürlich im Wunschzettelmodus, ne? Du hast das ja von mir so verlangt und ganz im Ernst, ne? Mit einem Freund wollte ich mal mir den Luxus leisten, ja, genau den Chateau d'Yquem, Jahrgang 1947 zu trinken. Gibt es noch Flaschen? Uiuiui. Weniger, aber gibt es noch. Mhm. Den auch dieser Philosoph Michel Serres in seinem Buch Die Fünf Sinne herangezogen hat. Allerdings landet man dann bei solchen gereiften Exemplaren dann eben auch in der perfekter Pinot aus dem Burgund-Preisklasse. Ja. Und da waren wir dann auch einfach raus. Das haben wir dann nicht mehr zahlen wollen.
Ja, und jetzt erinnere ich mich da auch dran. Da hatte ich nämlich reingehört, als du davon erzähltest, nämlich doch in deinem anderen Podcast, oder? Sag mal, wie heißt der denn?
Der heißt nochmal Gargantua-Geschichten über Geist und Getränke. Ja.
Ja, genau. Ne? Aber wir wollen natürlich jetzt nicht über irgendwelche Nebenbuhler bei Anruf Wein sprechen, das geht ja gar nicht. Ne? Deswegen lass uns jetzt mal ganz schnell das Weinland und auch die, ja, ich sag mal, Art der Legende wechseln. Okay. Ich springe jetzt mal nach Italien, ne? Und zwar in eine absolut traditionsreiche Region, nämlich in die Toskana. Ne? Und dieses Mal geht es aber nicht um die ruhmreiche Historie, erst recht nicht um Philosophen, sondern eigentlich um so eine Art Revolutionäre, ne? Ja. Um Weinregelumstürzler, kann man fast sagen. Also Michael, welche Legende oder besser, welche Legenden spreche ich denn hier an?
Ach ja, also ich kann jetzt mal so salopp sagen, das ist einfach. Du meinst solche Weine aus der Eierbande, ne? Also Solaia, Ornellaia, Sassiscaia, ne? Aber auch Legenden wie Tignanello, Guado Altasso und so weiter und so fort. Also um das gängige Stichwort an dieser Stelle endlich mal zu bedienen, du willst hin zu den Supertoskanern, also zu jenen Weinen, die neben der über Jahre hinweg an den Tag gelegten Qualität samt Kritikerpunkten und so weiter, ja, was wir eben besprochen haben, eben deshalb bekannt und so berühmt geworden sind, weil sie eine traditionelle und offizielle Regulierung oder Klassifizierung einfach ignorieren oder, wie hast du das vorhin genannt, dagegen revoltieren.
Ja, genau. Richtig. Ne? Die Super-Toskanen, die Super-Tuscans. Mhm. Ne? So hat man die Weine ja dann später getauft. Und der erste ist tatsächlich der Sassicaia. Ne? Dann folgte der Tignanello und da bewegen wir uns irgendwie so zu Beginn der 1970er Jahre. Mhm. Ne? Und Hintergrund ist eigentlich, dass 1967 die DOC, ne, die Denominazione di Origini Controllato oder Controllata oder sowas gegründet wurde im Chianti. Ne? Ja. Und die hat eben für ganz klare Vorgaben gesorgt, was die Klassifikation angeht. Ne? Zum Beispiel war ein dominierender Anteil von Sangiovese plötzlich Pflicht. Da reden wir über 80% in einer Cuvée, ne, um so die typische Stilistik der Region zu erhalten. Und das war dann der Stein des Anstoßes, weil Winzer und Weinmacher wie eben dieser Marchese Mario Enchisa della Rocchetta, ja, sowie sein Neffe der Marchese Piero Antinori, Weine erzeugen wollten, die halt eben davon ja abweichen, nämlich Weine mit Bordeaux-Reben wie Cabernet Sauvignon oder Merlot. Und das sollten sie jetzt dann plötzlich nicht mehr dürfen. Ne? Und die haben gesagt, Sangiovese jetzt plötzlich wieder in die erste Reihe zu ziehen, das wollen wir gar nicht. Und das sorgte für ein Eklat und dann haben die einfach gemacht, was sie wollten.
Ja, und zwar ganz konsequent haben dann die Kontrolleure eben sozusagen gebremst, ne, und diesen Weinen auch den DOC-Status einfach verweigert. Aber das hat Antinori und Co. jetzt überhaupt nicht beeindruckt, wahrscheinlich eher angestachelt, denn die Weine kamen dann als einfache Vino da Tavola, als Tafelwein auf den Markt. Doch eben aufgrund der Qualität, die gezeigt haben im Glas und dieses ganz neuen Aufschlags, dieses ganz neuen Stils, haben die dann eben doch ihren Weg gemacht und an die Spitze, muss man ja dazu sagen. Mhm. Hinzu kommt dann noch, ne, wir haben eben über Legenden und die Geschichten gesprochen, dass dann in den USA der Begriff Super Tuscans entstand, also Super Toskana, den gab es vorher noch nicht. Und man musste ja irgendwie den Leuten jetzt klar machen, dass die Weine außerordentlich gut sind, ein bisschen mehr kosten, obgleich jetzt nur Vino da Tavola auf dem Etikett steht, ja. Und nun, der Rest ja. ist dann wirklich Legende. Der Aufstieg war dann fast vorgezeichnet. Und tatsächlich erzielten ja auch bald diese Tafelweine schon deutlich höhere Preise als eben so ein klassischer DOC Chianti oder auch ein Chianti Classico. Ich sag mal, basta.
Ja, ich sage jetzt mal Halbbuster, ne? Den 2021er Tignanello mit 98 Parker-Punkten, 96 Punkten von James Suckling und Achtung, noch vollständiger Halber, 95 Punkte von Vinyes, ne? Die bekommt man ja bei euch im Shop schon für, ich sag mal, schlappe 150 Euro. Ne? Das ist ja dann kein Vergleich mit den Legenden aus dem Burgund oder dem Bordeaux, aber ganz klar, Oberklasse. Wie im Übrigen auch eine ganze Reihe andere italienische Weine, muss man jetzt vielleicht noch komplettieren. Ja. Denk mal an Piemont. Ja, ne? Denk mal an Barolo und Barbaresco. Denk an so Produzenten wie Angelo Gaia. Ja? Das sind wirklich Ikonen und ja, spätestens Italien-Fans würden sie auf jeden Fall auch zu den Legenden zählen. Das vielleicht nur jetzt auch nur mal so, ne, als Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bitte versteht die Folge hier jetzt nicht als wirklich komplett Rundumschlag. Seid nicht beleidigt. Ja, genau. Und seid bitte nicht beleidigt, wenn wir so euren Lieblingslegendenwein irgendwie gar nicht auf der Wunschliste drauf haben. Ne? Aber ja, sag mal, diese Tignanello und so weiter, ihr habt sie ja selber im Shop. Ist der denn dann für dich jetzt beispielsweise so fest gesetzt auf deiner Wunschliste?
Oh, ja, also erstmal muss ich ja sagen, warum nicht? Ne? Aber du hörst mein
klingt halbherzig.
Ja, mein Zögern, weil ganz ehrlich gesagt, da gäbe ich anderen Weinen durchaus den Vorzug. Mhm. Ne? Bitte jetzt nicht mich missverstehen. Zum einen bin ich ja eh nicht der große Italien-Fan. Zum anderen sind die Super Toskana ja dann aber auch irgendwie wieder Bordeaux. Also, weißt du, was ich meine? Also so Bordeaux-Cuvée zumindest. Und natürlich schon jetzt auf so eine andere Art, eine toskanische Art. Aber das ist jetzt kein Zufall, dass der Weinmacher Giacomo Tacci, der ganz entscheidend an dieser Legende von den Super-Toskanern mitgewirkt hat, einige Jahre in Bordeaux gearbeitet und viel gelernt hat.
Na ja, klar, natürlich. Ne? Das ist auf jeden Fall immer wieder der Punkt, eigentlich ja, weltweit, ne? Und Bordeaux ist ja sowieso ein gutes Stichwort. Ich habe ja vorhin schon unsere ganzen Bordeaux-Folgen erwähnt, die wir mit unserem Bordelaiser-Buddy sozusagen, Cedric, auch aufgenommen haben. Yeah. Ne? Und da haben wir aber halt eben auch eine Folge gemacht, ganz explizit zu dem Thema Bordeaux-Cuvée. Also quasi als Muster für andere Weinlegenden und zwar außerhalb des Bordeaux, ne? Außerhalb des Stammgebiets. Ich sage nur Kalifornien und Napa Valley. Mhm. Ich sage Robert Mondavi und Baron Philippe de Rothschild. Cabernet Sauvignon und Petit Verdot und Cabernet Franc, Merlot, Malbec. Ja, ne? Das sind alles Eckdaten für andere Weinlegenden jüngerer Prägung. Ne? Ich spreche vom Opus One. Mhm. Die ersten Jahrgänge sind nach amerikanischer Zählung 1979 und 1980 und die sind zunächst nur in den USA verfügbar gewesen und dann erst 1988 kommt der Wein auch nach Europa und da setzte dann so die Legendenbildung ein. Und da muss ich aber dann jetzt ganz persönlich sagen, ne, das war bestimmt mal ein legendärer Wein. Ich finde ihn heute eigentlich fast nur noch überteuert, vielleicht irgendwo Kult, aber gibt mir immer so ein bisschen das Gefühl, es kann sich schon auch was verändern. Und ich glaube, das haben auch andere Weinliebhaber so ein bisschen gespürt. Opus One, da ist nicht mehr so richtig Liebe und Seele drin. Ja. Vielleicht auch dadurch, dass die Protagonisten auch einfach nicht mehr leben und nicht mehr persönlich so dafür stehen. Und die sind einfach für viele einfach nur noch so überschätzt und überteuert.
Ja, das war ja dann ne, Legende und Geschichte. Jetzt, ich komme nochmal mit dem Thema. War ja auch so toll zu erzählen, so französischer Weinadel, unser Philippe Baron de Rothschild tut sich zusammen mit einem amerikanischen Weinpionier, ne, Going West, und dann wird der Opus One, ne, das erste Werk wird dann geboren, eine tolle Geschichte.
Ja.
Und ich gebe jetzt mal den Miesepeter bei dieser Story, irgendwie hätte man ja jetzt auch sagen können, Joint Venture, Das klingt jetzt nicht so spektakulär und wenig legendär, aber ich glaube, ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wisst, was ich meine.
Ja, und okay, dann sind wir aber ja letzten Endes so ein bisschen einer Meinung. Da lasse ich dir den Miesepeter mal durchgehen.
Danke.
Weil, wie gesagt, ja, ausnahmsweise habe ich gesagt. Nein, weil tatsächlich bei Opus One bin ich mir da auch nicht so sicher. Man muss zwar zugeben, auch der erhält durchgängig immer wieder auch gute Punkte. Mhm. Das ist dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen, ja, wie bei vielen Super-Toskanern auch. Aber das erreicht trotzdem nicht, sage ich mal, die Gefilde von Bordeaux oder Burgund-Legenden. Da können wir uns, glaube ich, drauf einigen.
Einverstanden. Ja, und was soll ich nochmal sagen? Es gibt ja auch andere Geschichten aus der neuen Weinwelt. Das war ja jetzt das neue Stichwort, ne, mit Kalifornien.
Ja.
Wie wäre es denn zum Beispiel mit Australien, Penfolds und dem viel gerühmten Grangebin 95?
Ja,
also,
mhm.
Oder sage ich 95, damit das toller klingt. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ist ja auch eine Cuvée, allerdings eine, die eben nicht diesem Bordeaux-Cuvée-Muster folgt, die sich eher querstellt und dennoch die Kriterien von auf Dauer außerordentlich guten Weinen und jede Menge Kritikerpunkten eben verlässlich erfüllt. Nur mal so ein Beispiel aus unserem Weinfreunde-Shop. Der 2014er Grangebin 95 versammelt 98 Parker-Punkte, 97 Punkte vom Falstaff, 96 Punkte vom Vignes. Das kann sich jetzt nun mal sehen lassen, oder?
Allerdings.
Und es ist eben eine Cuvée der anderen Art und auch ein bisschen unkonventionell, denn der Wein besteht aus ganz, ganz, ganz viel Shiraz, sprich Syrah, also Côte d'Iron, und ein wenig Cabernet Sauvignon, sprich Bordeaux. Also reine Bordeaux-Cuvée, nix da. Es geht eben auch anders. Es gibt auch andere Role Models, ja, für die Legendenbildung.
Ja, genau. Und bei Grange bin ich wirklich bei Legende. Ne? Ja. Also auch alleine, weil natürlich, ne, Australien hat davon nicht so viele, kann auch gar nicht, ist so ein junges Weinland. Und da sticht er einfach nochmal besonders hervor. Ja, jetzt hast du natürlich so irgendwie das Beispiel genannt, da haben wir wirklich gar nichts mit Bordeaux zu tun und so weiter. Mhm. Ja, ist jetzt dann wieder doch auch nicht ganz richtig, denn Max Schubert, also der Weinmacher, der 1951 erstmals den Grange kreiert hat, war ein Jahr zuvor lange wo unterwegs? Im Bordeaux und hat okay. Dort das Weinmachen studiert,
ja.
Ne? Also das heißt, zumindest die Inspiration zu diesem Wein stammt dann doch wieder irgendwie aus dem Südwesten Frankreichs. Aber ich habe jetzt mal eine ganz persönliche Frage.
Oh, leg los, das sind die Gefährlichen, ja.
Ja, es ist eigentlich total empörend, ja. Du hast heute noch überhaupt nicht über Spanien gesprochen. Gibt es da denn etwa gar keine Weinlegenden? Kann doch nicht sein.
Ja, da fangen wir jetzt an mit der Diskussion. Ich glaube ja, die gibt es schon. Also denke da zum Beispiel an sowas wie den Tondonia oder Viña Tondonia von López de Heredia.
Oh Gott, ja.
Oder oder den Unico von Vega Sicilia oder
stimmt.
An den Pingus von Peter Sisek, ein Dänen, der dort Weine macht.
Ja,
oder an die Weine von Telmo Rodriguez oder an den von uns beiden so sehr geschätzten Raúl Pérez als Weinmacher. Den wollen wir jetzt hier nicht vergessen.
Mhm.
Und da könnte ich jetzt noch einige Namen fallen lassen, die alle unsere beiden Kriterien eigentlich erfüllen. Also außerordentliche Qualität über einen langen Zeitraum und entsprechend hohe Kritikerbewertungen. Aber diese Weine sind durchgehend auf einem anderen Preisniveau angesiedelt. Ne? Das kommt einfach ohne unseren Wunschlistenmodus jetzt aus. Ne? Den braucht man da nicht. Die kann man sich einfach so mal leisten. Und diese kleinen Kostbarkeiten, ja, dass man die so einfach sich gönnen kann, das ist so ein Grund oder ein Grund dafür, warum mir eben Spaniens Weine so sehr am Herzen liegen. Ich fasse das jetzt mal ganz banal zusammen. Da kriegst du viel guten Wein für überschaubares Geld.
Ja, stimme ich dir zu. Ne? Also, Unico, aber vor allem auch sowas wie Pingus. Mhm. Auch da sind wir im dreistelligen Bereich unterwegs. Muss man vielleicht immer wieder mal unterstreichen. Und wo du jetzt auch diese Namen nennst, ne, wir haben vorhin irgendwie gesagt, was macht eine Legende aus? Jahrzehnte, Jahrhunderte, es müssen auch aktuell immer noch hohe Bewertungen da sein und so weiter. Aber mir ist jetzt schon noch ein anderer Punkt eingefallen. Es geht natürlich auch um Kleinstmengen, um wirklich, ne, ich hatte es bei Romani Conti schon mal so ein bisschen anklingen lassen, aber es gibt einfach auch eine ganze Reihe von wirklich hervorragenden Weinen, die aber, sage ich mal, in der totalen Wahrnehmung weltweit über alle Weinfans hinweg gar nicht so einen riesen Stellenwert erreichen konnten, weil es einfach immer viel zu wenig Menge gab. Ne? Die sind dann wiederum nur ganz wenigen Leuten, echten Freaks irgendwie bekannt, also auch so diese sogenannten Garage Wines, die es ja auch durchaus im Bordeaux gibt. Das ist dann nochmal was für so Sammler, die ganz genau hingucken, die auch bereit sind, Unsummen auszugeben und dann wiederum für Namen, die kaum jemand irgendwie auf dem Schirm hat.
Schon, ja.
Ne? Und das ist dann schon auch Legendenbildung, aber ich sag mal in einem ganz anderen Maßstab, denn so ein Premier Grand Cru Classé, da werden nicht nur ein paar hundert und auch nicht nur einfach irgendwie 2.000-3.000 Flaschen von gemacht. Die werden ja doch durchaus hoch aufgelegt. Aber gut, ich bin ja beruhigt, dass wir jetzt auch mit dir noch mal kurz in Spanien unterwegs waren. Ja. Du hast ein paar wirklich sehr, sehr legendäre und passende Namen genannt. Aber wir gehen doch jetzt mal einfach zurück auch in unsere Heimat, nach Deutschland. Da waren wir ja heute jetzt auch noch gar nicht unterwegs.
Stimmt.
Da gibt's doch sicherlich auch die ein oder andere Legende.
Ja, fällt mir jetzt natürlich schwer, ne, so als deutscher Weintrinker über die deutschen Weine zu reden. Ich setze jetzt mal meine internationale Brille auf, ja, um das so ein bisschen zu objektivieren. Und dann reden wir bei den Weinlegenden vielleicht über sowas wie die Schatzhofberger Trockenbeeren-Auslese, ja, von Egon Müller an der Saar. Ne?
Oh ja.
Ja, weil sie kommt da mit dem Riesling und diesem restsüßen TBA und damit bedient sie etwas einfach, was es woanders so nicht gibt. Also was schon so eine gewisse Einzigartigkeit darstellt und überhaupt Riesling, ja, steht da bestimmt ganz oben in dieser Liste der Legenden oder möglichen Legenden. Um noch ein anderes Beispiel jetzt da zu nennen, da fällt mir jetzt ein, spontan, warte mal, sowas wie Wehlener Sonnenuhr-Auslese, ja, vom Weingut Johann Josef Brümm an der Mosel. Ja, ist ein toller Name auch, Wehlener Sonnenuhr-Auslese, das ist natürlich prima. Und international betrachtet, ist das eben ein Star. Und das sind jetzt im internationalen Maßstab bestimmt nicht die einzigen Legenden, die wir hier jetzt nennen könnten, wenn es um Riesling aus Deutschland geht.
Ja, aber ich finde das gut, dass du gesagt hast, du setzt sozusagen die internationale Brille auf. Denn das ist halt eben auch so ein Ding. Ne? Ist eine Legende erst wirklich eine Weinlegende, wenn sie auch international so gesehen wird? Und da bin ich schon bei dir. Ne? Klar, man kann jetzt sagen, Legende, das ist immer nur eine persönliche Einordnung, interessiert mich gar nicht, was andere darüber denken. Aber ich finde die Herangehensweise gut und da ist, finde ich, Egon Müller tatsächlich auch ein super Beispiel. Denn mit seinem Weingut an der Saar hat er sich ja dazu entschlossen, was eigentlich in Deutschland bei jetzt auch jüngeren Winzern eigentlich komplett gegen den Trend geht. Der hat gesagt, ich mache gar keine trockenen Weine. Ne? Ich mache nur restsüße Weine. Und der Trend ist ja aktuell ganz anders, zu sagen, nee, restsüße Weine eher gar nicht mehr, nur noch trocken und so weiter. Aber er steht halt einfach, total für diese restsüßen Weine, für mit Sicherheit auch die besten oder einige der besten Süßweine der Welt. Und internationale Brille, ne? Egon Müller ist da nämlich auch dann nochmal eine Besonderheit. Er ist nämlich der einzige deutsche Vertreter in den sogenannten Primum Familiae Vini. Ja, das ist ein Zusammenschluss von 12 der bedeutendsten familiengeführten Weingüter der Welt. Wenn man dort am Tisch sitzt, ja, dann sitzt man da neben Häusern wie Vega Sicilia, hast du ja gerade erwähnt, oder auch Joseph Drouin aus dem Burgund. Ne? Das ist ja auch so ein Riesenhaus mit legendären Weinen. Aber auch Paul Roger aus der Champagne. Da habt ihr im Weinfreunde-Shop jede Menge im Angebot. Ne? Und das sagt einfach was über den internationalen Stellenwert dann auch aus. Da zählt man wirklich zur absoluten Spitzenliga, zu einem Club der Legenden sozusagen. Ne? Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, es gibt natürlich hier noch viele andere Riesling-Weingüter, die Kultstatus besitzen, halt vielleicht eben nicht Legendenstatus. Und da muss ich natürlich, wundert dich jetzt nicht, auch an erstklassige Spätburgunder denken. Ne? Baden, Pfalz, ne? Franz Keller, aber auch so jemand wie Bernhard Huber, ne, so Konsorten. Das hat auch die internationale Weinkritik mittlerweile erkannt. Ne, aber ja, vielleicht müssen da tatsächlich noch ein paar Jahrgänge übers Land gehen, ne, bis sie vergleichbar hohe Wertschätzung erfahren wie jetzt ja beispielsweise die Pinots aus dem Burgund oder die restsüßen Rieslinge von dem guten Kollegen Egon Müller.
Ja, und dann hoffentlich aber auch nicht im Preisniveau nachziehen. Ja. Ne? Weil das muss man an der Stelle jetzt auch sagen. Ne? Kauft euch, holt euch diese Weine, bevor sie Legende werden und dann so einen Zuschlag bekommen.
Stimmt.
Und überhaupt Legende. Ne? Also ich habe ja eben schon mal die Kirchenhistorie angesprochen. Und als du eben sagtest, Primum Familiae Vini, das hört sich jetzt so an wie eine Sammelgeschichte von Legenden, ja, aus der Weinwelt, so in Latein. Das haben sie echt schon gut gemacht. Aber nun denn, ne, mit dem Burgunder nochmal mein Tipp, den deutschen Burgunder, da brauchst du eben aktuell keine Wunschliste. Die kannst du dir auch so zwischendrin immer leisten. Und ja. Okay, da gibt es jetzt mittlerweile auch schon Aufpreise, ne? Also der Markt zieht an, aber das ist alles noch richtig solide finanzierbar.
Ja, also das kann man ja mal ganz konkret sagen, ne? Also 40, 50, 60 Euro, da ist man da schon wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Und ja, das ist ja so ein bisschen tröstlich. Ne? Deswegen, jetzt lass uns auch mal Schluss machen mit den Legenden. Mhm. Ne? Ich denke, für Wunschzettel und Listen haben wir jetzt wirklich sehr, sehr viele Anregungen geliefert. Ansonsten, wie gesagt, gerne nochmal in die aktuelle Hörgenussfolge reinhören, ne? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wenn ihr vielleicht aber trotzdem einen Wein jetzt in der heutigen Folge vermisst habt, ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen einschränkend hinzugefügt, dass wir wirklich nicht alle nennen konnten. Schreibt uns einfach, wer hat euch da gefehlt auf dem Zettel? Welchen Namen hättet ihr gerne gehört? Ne? Entweder per E-Mail an podcast@weinfreunde.de oder gerne natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen von weinfreunde.de. So, und jetzt ist dann eigentlich schon Zeit für unsere kleine Zusammenfassung zum Schluss, oder?
Ja, die fällt heute irgendwie ein bisschen kurz aus. Wir können jetzt nicht die Namen einfach nochmal wiederholen. Wir schauen jetzt einfach mal, was wir da zusammenbekommen. Leg mal los.
Ja, genau. Also, um eine echte Weinlegende zu werden, braucht es außerordentliche Qualität über viele Jahrgänge hinweg, die sich auch in gleichbleibend hohen Punktzahlen der Weinkritiker auf der ganzen Welt ausdrücken.
Insbesondere in Frankreich geht damit aber auch immer die Herkunft aus den besten Lagen einher, also die sich aus den traditionellen Klassifikationen der Weinregionen ergeben, Stichwort Burgund, Bordeaux, Champagne.
Es gibt aber auch Revoluzzer und Innovatoren, die für neue Weinlegenden sorgen, wie die Super Toskana aus Italien oder ein Grange aus Australien.
Insgesamt ist aber nicht einfach zu unterscheiden, schon eine Legende oder einfach nur ein seit Jahren exzellenter Wein. Dafür gibt es viele Beispiele aus Deutschland, aber auch aus Spanien.
Tja, und ja, mehr haben wir heute eigentlich nicht zu sagen, oder Michael?
Doch, natürlich eines schon. Nämlich, wir freuen uns nach wie vor ungemein darauf, wenn es das nächste Mal wieder heißt.
Bei Anruf
Wein.